manchmal ist man ja im Gunst der Stunde auch unterwegs, dass das Narrativ der ländlichen Räume sich verändert hat.
Ah, okay.
Also, dass wir überhaupt auf die ländlichen Räume schauen und die als ein Aufgabengebiet für uns als Planende verstehen und sie auch in ihrer Voraussetzung verstehen und in ihrem Werkzeugen. Und also das ist einfach, das sind ja andere Mechanismen, als wir in Großstädten haben, was eben in kleinen Städten passiert.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Mein Name ist Anne Isop. In dieser Folge geht es um ländliche Räume. Ich möchte wissen, wie man dort den heutigen Herausforderungen begegnet. Damit meine ich Abwanderung, eine älter werdende Bevölkerung und die gesellschaftlichen Veränderungen, die uns eigentlich alle betrifft. Und ich möchte wissen, welches Potenzial in diesen Räumen liegt und welche Rolle räumliche Gestaltung spielt, um diesen bestehenden Herausforderungen begegnen zu können. In Thüringen fand unter dem Titel Stadt-Land eine IBA statt. Das ist eine internationale Bauausstellung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigte. Welche Zukunftsfähigkeit steckt in den ländlichen Räumen? Dazu muss man wissen, dass Thüringen, ein deutsches Bundesland, eigentlich dazu prädestiniert ist, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen. Denn es ist zu fast 90% ländlich geprägt. Selbst die größte Stadt, das ist Erfurt, hat nicht einmal 250.000 Einwohner. Thüringen ist vielen auch außerhalb Deutschlands ein Begriff, nicht nur wegen der Stadt Weimar, Goethe und dem Bauhaus, sondern auch wegen der Landtagswahl 2024. Da wurde die AfD erstmals stärkste Kraft in einem deutschen Bundesland und bildet seitdem die stärkste Fraktion im Landtag. Dass wir überhaupt wieder auf die ländlichen Räume schauen und diese als Planungsaufgabe verstehen, bezeichnet Katja Fischer als Gunst der Stunde. Mit ihr habe ich für diese Folge gesprochen. Sie ist Architektin, sie war Projektleiterin der IBA Thüringen und sie ist heute Vorständin der Stiftung Baukultur Thüringen. Ich wollte schon vor mehr als einem Jahr ein Interview mit ihr führen, wir hatten auch schon einen Termin ausgemacht, dann aber kam die Bundesbauministerin dazwischen, die sich IBA-Projekte anschauen wollte. Nun haben wir einen neuen Termin gefunden. Das Gespräch hat mir eine große Freude gemacht, vor allem auch, weil man im Gespräch diesen Prozess des Lernens und Verstehens so gut nachvollziehen kann, den die Beteiligten der IBA durchgemacht haben. Hallo Katja.
Hallo.
Wir sitzen hier im Eiermannbau in der Polder. Das war die Zentrale der IBA Thüringen und ist jetzt euer Bürostandort von der Stiftung Baukultur Thüringen. Du hast ja 10 Jahre als Programm- und Projektleiterin bei der IBA gearbeitet. Und meine erste Frage ist, kanntest du Thüringen schon vorher?
Ja, ich bin, ich sage immer, ich bin nicht in Thüringen geboren, sondern im Bezirk Gera, weil ich 78 geboren bin und damit in der DDR-Zeit. Und da war ja Thüringen nicht die administrative Struktur, sondern das waren die Bezirke. Aber ich bin auf der Fläche von Thüringen geboren, in einer der größeren Städte damals, in einer großen Industriestadt und kenne Thüringen deswegen sehr gut. Ich habe auch in Thüringen studiert, also an der Bauhaus-Universität in Weimar. Hab da auch gearbeitet lange Zeit, war auch dann mal weg, aber bin schon auch lange wieder da und habe sozusagen auf jeden Fall ein Gefühl von Thüringen gehabt, aber Thüringen auch gleichzeitig nochmal sehr, sehr neu entdeckt im Zuge des IBA-Prozesses.
Vielleicht kannst du für Zuhörer, Zuhörerinnen, die Thüringen jetzt gar nicht kennen, mal kurz erklären, was macht Thüringen aus, was ist das Besondere an dem Bundesland?
Also es ist erstmal eins von den sogenannten neuen Bundesländern. Ich bin immer nicht sicher, ob man das heute eigentlich noch so nennt, aber es sind ja so Nachwirkungen, die trotzdem die ostdeutschen Bundesländer immer noch mal auch erkennbar macht. Ein kleines Bundesland, 2,1 Millionen Einwohnende ungefähr, so eine Ausdehnung vielleicht, also ich finde immer in Flächen hat man keine Vorstellung, aber eine Ausdehnung 190 Kilometer Ost-West, 160 Kilometer Nord-Süd. Und man kann trotzdem aus der Mitte des Landes 2,5 Stunden an das Ende des Landes brauchen. Das ist so ein bisschen eine Infrastrukturaussage, auch wenn durchaus ein paar Autobahnen durch dieses Land gehen. Also es ist, glaube ich, auch ein Transitland. Das ist, sind die großen Ost-West- und Nord-Süd-Achsen, sowohl der Bahn als auch der Straßen durch das Land gelegt. Und es ist vom Charakter ländlich und ländlich geprägt und auch tatsächlich polyzentrisch organisiert. Es ist nicht eine Metropole, die in der Mitte sitzt und auf die sich sozusagen das Land organisiert, sondern es hat mehrere Zentren, auch so in so einer kulturellen, politischen, vielleicht auch wissenschaftlich und Hightech-Weise. Also Jena ist zum Beispiel der Standort, wo einfach die Wissenschaft und die Forschung ganz stark ist und wo die Gründungen passieren und wo auch eine starke Tradition der Industrie sitzt, mit der Optikindustrie. Dann gibt es Erfurt als Landeshauptstadt, da ist so der politische Betrieb des Landes, auch eine wirklich schöne Stadt. Aber daneben gibt es eben noch Weimar als die Kulturstadt des Landes mit Goethe, Schiller und weiteren Persönlichkeiten, die diese Stadt geprägt hat. Und so auch in dann kleineren Größen von Städten ist dieses Land einfach sehr flächig organisiert und hat immer wieder so Zentren, auch Residenzen. Es war sehr kleinteilig historisch im Feudalismus organisiert. Es hatte wirklich so eine Erbteilung, die sehr kleinteilige Fürstentümer erzeugt hat. Und das merkt man heute nach wie vor. Also dieses Kirchturmdenken ist sozusagen aus so einem geschichtlichen Gencode in diesem Land durchaus existent, ohne dass es heute noch so kleinteiliger organisiert ist.
Ich glaube, 90% ist ländlich. Mhm. Und dann gibt es, wie du sagst, diese größeren Städte, Erfurt, Weimar und Gera. Mhm. Aber trotzdem sind es ja eigentlich kleinere Städte, wenn man jetzt das mit anderen Bundesländern vergleicht. Und dann, wie du sagst, gibt es dieses Kirchturmdenken, also diese jeder für sich irgendwie. Wie seid ihr da herangegangen, jetzt was zu verändern? Oder was war euer Ziel in dem, was ihr vorgefunden habt? So?
Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen diese IBA-Prozesse irgendwie gleich mit vielleicht erklären. Also internationale Bauausstellungen als wirklich besondere Programme der Stadt- und Regionalentwicklung vielleicht, ich würde gar nicht Architektur sagen, also nicht in erster Linie zumindest, sondern es sind einfach komplexere Prozesssituationen und Strukturprogramme, die damit ja seit vielen Jahren, seit über einem Jahrhundert letztendlich eben auch angefasst werden, macht man ja, also in der Theorie, wenn eine Veränderung notwendig ist. Also wenn man in dem regulativen Rahmen, in dem wir alle arbeiten, in der Disziplin der Planung, nicht mehr weiterkommen und immer wieder an so eine Grenze kommt, merkt man ja, da muss irgendwas verändert werden. Und wenn das zu extreme Verhältnisse sind oder die Bedürfnisse zu intensiv, dann werden manchmal IBAs ausgerufen, so die Theorie in Thüringen.
Aber also war das nicht so, dass es hier irgendwas gab, wo man sagt, da muss man was verändern, aber man möchte was verändern?
Na, ich glaube schon, dass, und das muss ich aber gestehen, habe ich sozusagen persönlich nicht als ein dringendes Bedürfnis wahrgenommen. Mhm. Und das liegt aber sozusagen an meiner Perspektive, die ich auf dieses Land hatte, aus der Stadt heraus, aus den größeren Städten, dass trotzdem diese stadtlandschaftlichen Lebenssituationen, die eben ein Land mit 90% geprägt, also in der Fläche ländlicher Raum, dann trotzdem perspektivisch haben. Also es war sozusagen es war ein Angebot an die Zukunft, die das Land mit der IBA gemacht hat und gesagt hat, wir wissen, dass wir unter diesen Rahmenbedingungen und unter einem demografischen Prozess, der mit so einer Situation von kleinteiligen Ortschaften, denen eine ganze Generation in den 90er Jahren verloren gegangen ist, und diesem demografischen Echo, was wir ja jetzt erleben, also die älter werdende Bevölkerung, weniger Menschen, das nicht mehr finanzieren und die Finanzierbarkeit der kommunalen Ebene dann auch in dem Zusammenhang nicht unter diesen Rahmenbedingungen weiterarbeiten können. Also die IBA Thüringen hat ja 2012 sie gegründet worden und bis 2023 hat sie gearbeitet. Und der Vorlauf war mit der Koalitionsvereinbarung 2009. Da wurde sozusagen in einer großen Koalition zwischen SPD und CDU vereinbart, dass eine IBA-Machbarkeitsstudie durchgeführt werden soll. Das heißt, das war nach der Finanzkrise, nach Lehman Brothers Pleite und auch wirklich in der Verschiebung des marktwirtschaftlichen Systems, was wir alle erlebt haben, dass hier kluge Köpfe tatsächlich in der Verwaltung und parallel aber auch die Kammern, die Architektenkammer gesagt haben, so ein IBA-Prozess würde vielleicht mal sinnvoll sein, aber dann ja trotzdem sehr mutig irgendwie mit dem Instrument IBA auf einen ländlichen Raum zu gucken, weil die eigentlichen Referenzen, die man dann doch hatte, waren entweder die Großstädte, also die Berlin, Hamburg war da gerade so im Abschluss mit der IBA oder aber die echten Landschaftsumbauten wie die Ibersee, die Lausitz oder auch Emscher Park, also wo ganze Regionen umgebaut wurden. Und Thüringen hat das wirklich eher auf dieses kleinstädtische und ländliche Lebensmodell bezogen, gesagt, wir müssen da strukturell mal ran und sagen, was ist da eigentlich die Zukunftsfähigkeit, die in diesen Räumen steckt.
Mhm. Du sagst, das war damals die Situation, hat die sich so verändert, also schrumpfende Bevölkerung, wenig Geld vorhanden, ich nehme an, es ist noch immer ähnlich, oder, die Rahmenbedingungen?
Die sind noch immer ähnlich, aber was natürlich passiert ist, und das ist nicht alleine ein Verdienst der IBA Thüringen, sondern auch dann der Zeit geschuldet, in der die IBA gearbeitet hat, also manchmal ist man ja im Gunst der Stunde auch unterwegs, dass das Narrativ der ländlichen Räume sich verändert hat.
Ah, okay.
Also, dass wir überhaupt auf die ländlichen Räume schauen und die als ein Aufgabengebiet für uns als Planende verstehen und sie auch in ihrer Voraussetzung verstehen und in ihren Werkzeugen. Und also das ist einfach, das sind ja andere Mechanismen, als wir in Großstädten haben, was eben in kleinen Städten passiert, da ist ja auch gleichzeitig so ein Bezug zur Landschaft und zur Kulturlandschaft da und auch dem Wirtschaftsraum Land, den wir in der Stadt ja überhaupt nicht berücksichtigen. Also da würde man nicht mit dem Forst sozusagen Projekte machen, also mit den Forstwirten, weil die den Rohstoff sozusagen irgendwie vor der Haustür ja haben, oder mit Landwirten Projekte machen. Das macht, also da würde man in Berlin wahrscheinlich nicht drauf kommen, aber
du sagst,
die haben es gemacht.
Aber du sagst, das war so die Gunst der Stunde. Warum hat sich dieses Narrativ verändert oder der Blick auf den ländlichen Raum?
Ich glaube, das hat ganz stark eine sozialpolitische Dimension gehabt, die wir ja alle auch gemerkt haben, dass die Gesellschaft sich gerade in ländlichen Räumen, also ich will jetzt nicht davon sprechen, dass da die Spaltung irgendwie stärker ist, aber dass sozusagen die ländlichen Räume extremere Positionen in Wahlen gezeigt haben. Und das haben ja mittlerweile auch, zeigt das ja auch die Forschung, dass man das sozusagen nicht zu pauschal ableiten sollte und das auch falsch ist, weil das längere Linien sind oft und komplexere Gründe, warum auch extreme Parteien gewählt werden. Aber dass der ländliche Raum ein politisches Projekt ist unter diesen Rahmenbedingungen, die ab den 90er Jahren passiert sind, und dass er nochmal zunehmend eine Herausforderung in Ostdeutschland ist, eben mit der zusätzlichen Bürde vielleicht eben auch dieser Jahre. Das ist in der Zeit sehr vielen klar geworden. In Thüringen hat ja ab einem bestimmten Moment nach der Großen Koalition eine rot-rot-grüne Regierung auch regiert. Und da gab es sehr schnell das Verständnis dafür, dass der ländliche Raum eine Aufgabe der Landespolitik ist. Und damit konnten wir tatsächlich auch mit diesem Thema Stadtland, wir haben es ja dann sozusagen überschrieben mit Stadtland, um einfach auch die Verbindung nicht zu verlieren, auch zur Urbanität und zu den kleineren Städten des Landes. Und trotzdem ist das sozusagen die Perspektive vom Land auf die Stadt und nicht andersrum, wie wir sie vielleicht eben aus größeren Städten mittlerweile ja auch haben. Also dieses ganze Schauen auf das Land hat ja neben vielleicht der politischen Ebene auch damit zu tun, dass das Land die Nähe der Ressourcen besitzt und den Zugang zur, wo gewinnen wir eigentlich unsere Energie? Wo wird eigentlich die Wasserhaltung für Berlin betrieben? Das ist die Lausitz und nicht sozusagen die Stadt Berlin. Und da ist so eine Abhängigkeit da, die ganz viele gar nicht verstehen und die immer wichtiger werden, wenn wir in regionalen Kreisläufen und regionalen Wertschöpfungen denken. Dann braucht man nämlich das Land und wir brauchen die Fläche und die Ressourcenzugänge des Landes. Insofern ist das ein Schritt, glaube ich, in einem längeren, glaube ich, gesellschaftlichen Veränderungsprozess, den wir auch erleben.
Finde ich sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, das sind politische Räume, ja? Aber auch so die, sag mal, die lehrende Räume, dieses politische Extremere, dass das vielleicht auch zusammenhängt. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich, wie kann man als Raumexperte da Einfluss drauf nehmen?
Dahin gehen, wo Menschen sich für ihre Räume engagieren. Mhm. Und sie engagieren sich, weil sie dort auch in Zukunft und ihre Kinder und Enkel leben wollen. Das ist dann der Grund dafür. Und sich an die Seite dieser Menschen stellen und sagen, was macht ihr hier? Weil das ist sozusagen, da beginnt die Zukunft von ganz alleine. Da muss man auch nicht von außen kommen und mit einer Rezeptur glauben, man kann dort schon was reintragen, sondern mal an die Seite gehen und so eine Art Sparringspartner sein für diese Ideen, die da auch sind und auch die, den eigenen Alltag, der ja dort gespürt, gesehen, irgendwie auch in seinen Hemmnissen und Grenzen irgendwie wahrgenommen wird, den mal mit durcharbeiten und mit durchdenken und Lösungen mitentwickeln. Das war auch ehrlich gesagt unser Selbstverständnis. Wir sind da hingegangen, wo Engagement war. Wir sind nicht da hingegangen, nach einigen Fehlversuchen, zumindest nicht mehr, wo man hingegangen ist und andere überzeugen wollte, etwas zu machen, sondern wir sind an die Seite derjenigen gegangen, die sowieso schon was tun. Und dann entsteht eine Art Selbstwirksamkeit, entsteht wieder ein Stolz auf das, was man tut, da entsteht auch sozusagen eine Stärkung der eigenen Identität und der eigenen Heimatbezogenheit. Und das ist dann am Ende stärkend für die Situation in den ländlichen Räumen, weil sie werden plötzlich wieder Orte, die Angebote von Gemeinschafts- und Begegnungsorten ermöglichen, wo kulturelle Prozesse plötzlich wieder da sind, wo Menschen sich zusammentun. Der ländliche Raum oder die Dörfer, die Kleinstädte haben ja schon die Besonderheit, und das ist ja ein Vorteil gegenüber der Großstadt, die sehr anonym dann irgendwie tatsächlich auch funktioniert und funktionieren möchte, dass sie eigentlich sehr unkompliziert Gemeinschaft organisieren und auch so funktionieren. Das ist ja irgendwie ein über den Hof rufen und sagen, hast du mal noch die Leiter irgendwie, ich will heute Nachmittag die Äpfel ernten. Und so läuft das da auch. Das ist ein Geben und Nehmen die ganze Zeit. Das heißt, eigentlich ist es total ausgeprägt, aber das wieder teilweise auch zu reaktivieren im Sinne von Zukunftsthemen und auch dem Stabilisieren dieser Gemeinschaft irgendwie durch eben Orte, durch Räume, die funktionieren, durch eine Daseinsvorsorge, die funktioniert. Das war so ein bisschen unsere Aufgabe. Wir haben ja auch, und das ist, glaube ich, untypisch für eine IBA, wir haben fast nicht Wohnprojekte gemacht. Also die ureigenste Typologie vielleicht vom Bauen, das Wohnen, die Herberge, haben wir nicht gemacht, sondern wir sind eigentlich immer in diese sozialen und Gemeinschaftsprojekte und natürlich im Zusammenhang des Bestandes oder des Leerstandes vor allem gegangen und haben versucht, Gemeinschaft zu stärken.
Kannst du ein Beispiel nennen, wie das funktioniert hat?
Genau, vielleicht eins, was so ganz zugänglich ist, ist der Bahnhofladen in Rottenbach. Das ist ein kleiner Bahnhof im Schwarzertal. Das Schwarzertal ist eine Tourismusregion, über viele Jahrzehnte ganz stark, schon in Zeiten sozusagen des Feudalismus hat es begonnen, dass da die Fürsten dort Urlaub gemacht haben, die Sommerfrische genossen haben. Die Schwarzer ist sozusagen der Fluss dort in dem Tal und ihre Residenzen hatten. Und dann zu DDR-Zeiten war der FDGP-Ferienurlaub dort organisiert, aber sehr kleinteilig organisiert. Also es gab ganz, ganz viele Häuser, die Betten sozusagen im Angebot hatten. Und Rottenbach war schon immer der Bahnhof in das Schwarzertal. Das war sozusagen der Ankunftspunkt in diese Region hinein. Der stand leer seit vielen Jahren. Die Kommune Rottenbach hat sich entschieden, und das war schon so ein erster mutiger Schritt, auch unabhängig von IBA, entschieden, diesen Bahnhof zu kaufen und zu sagen, den geben wir jetzt nicht her, wie das an vielen anderen Orten ja auch passiert, dass solche Räume privatisiert werden und dann sind diese Tore in die Städte sozusagen private Räume und das gelingt mal auch gut, aber es gelingt auch ganz oft nicht. Und in dem Zusammenhang war gleichzeitig aber auch eine fehlende Nahversorgung in der Gemeinde da in Rottenbach. Also es gab kein Supermarkt mehr, keinen Tandemladen, nichts, noch nicht mal mehr ein Automat oder überhaupt ein Automat. Und es wurde eine Genossenschaft gegründet aus Aktiven des Ortes heraus. Die mittlerweile, der Ort ist 500 Einwohnende groß, okay. Die Genossenschaft hat 100 Mitglieder und es sind auch über den Ort hinaus Mitglieder der Region und darüber hinaus. Das hat dann vielleicht auch mit so einem IBA-Prozess zu tun, dass man sozusagen sowas als Projekt auch entdeckt und das auch unterstützen möchte. Aber erstmal in dem Verhältnis ist ja irre, wenn man sich das vorstellt. Und es ist sowohl ein Laden, der wirklich regionale, aber auch einfach Produkte des täglichen Bedarfs anbietet, als auch ein Café für die Touristen, die auch heute noch ins Schwarzertal oder zunehmend wieder ins Schwarzertal kommen. Und das ist ein total schöner Kanalisations- und Kombinationspunkt für das, was ein Bahnhof vielleicht auch früher mal war, in den Hallen, wo man gewartet hat und sich begegnet ist, ist es eben jetzt auch noch verbunden mit einem guten Kaffee, mit einem selbstgebackenen Kuchen der Genossenschaftsmitglieder. Und mit vor allem den persönlichen Tipps, wo man im Schwarzertal irgendwie jetzt seine Urlaubstage ja, verbringen
ja,
soll.
Ja, sehr schön. Du hast vorhin gesagt, dein Blick auf Thüringen hat sich verändert durch deine Arbeit an der IBA. Ist das, weil du vorher als Städterin aufs Land geschaut hast? Vielleicht kannst du das kurz erklären.
Genau, also ich hatte ja gesagt, ich bin in Gera geboren. Das ist eine Stadt, die war mal 135.000 Einwohnende groß, hatte eine starke Druckindustrie, also eine Modedruckindustrie. Druckereien waren da ansässig und mittlerweile leben dort noch 95.000 Menschen, also hat einen enormen Einwohnendenverlust hinter sich. Die Stadt ist wirtschaftlich extrem gebeutelt, aber da bin ich geboren, es ist eine städtische Umgebung gewesen und studiert habe ich in Weimar, 64.000 Einwohner, in groß, eine Hochschulstadt, ein Kulturort, wo man sich sowieso wundert, wie in so einer kleinen Stadt so viel eigentlich an Angebot existiert. Und ehrlich gesagt waren das auch meine Lebensräume in den Jahren, bevor ich als Projektleiterin in der IBA gearbeitet habe. Und ich habe ja Architektur studiert, also ein Architekturstudium in meiner Zeit. Ich habe 96 angefangen zu studieren. Sah so aus, dass man weißes Blatt Papier an den Tisch gelegt hat und neu entworfen hat. Also man hat sozusagen die Museen, die Wohnungsbauten, die großen öffentlichen Gebäude in Großstädten entworfen. Ja. Das waren die Aufgaben, die man gelöst hat. Und vielleicht maximal im ersten Semester das Haus am See als kleine Anfangsübung des Entwurfs irgendwie gemacht. Aber da gab es ja keine Auseinandersetzung mit dem ländlichen
Bestand
Raum.
Und ländlichen auch nicht. Ja.
Oder mit Dörfern auch als Bauaufgabe in dem Sinne. Es gab tatsächlich in Weimar lange noch bis 96 noch die Dorfplanung, meine ich, als Studiengang und die wurde dann abgeschafft. Also wie diametral sozusagen eigentlich zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen vielleicht auch. Und das war sozusagen meine Perspektive auf Architektur und auch auf so einen IBA-Prozess, auch am Anfang noch, der so mit stadtlandschaftlichen Lebensverhältnissen überschrieben war. Und ich musste das wirklich verstehen lernen, wie diese Uhren ticken in so kleineren Gemeinden, in Regionen auch, also in anderen maßstäblichen Zusammenhängen, weil das ja oft auch nicht um so lokale Ereignisse und Themen dann ging, sondern einfach vernetzte Projekte geworden sind, die einfach mit mehr als dem eigentlichen Gebäude im Zweifel zu tun haben, die in sozialen Räumen stattgefunden haben, organisatorische Aufgaben gebraucht haben, Trägerfinanzierungsmodelle, das lernt man alles sowieso nicht im Studium, aber das dann nochmal unter der Brille der ländlichen Räume, das war schon eine echte Lernkurve bei mir und ich muss auch sagen, dass die ersten Jahre da wirklich mehr mitgenommen als wahrscheinlich also fachlich zumindest in diesen IBA-Prozess reingeben konnte und das ist ja auch das Privileg von solchen Prozessen, dass man Teil eines Lernprozesses, also auch als IBA-Team Teil eines Lernprozesses ist.
Aber nochmal, damit ich das verstehe. Also du sagst, es sind eher soziale Prozesse, die man dann mitgestaltet oder wo man einen Raum schafft, wo diese sozialen Prozesse stattfinden und dann auch diese Finanzierungsunterstützung, sage ich jetzt mal. Oder kommt noch was dazu?
Also es ist ja sowieso so, dass wir in der Planung eine extreme Ausrichtung auf den Prozess mittlerweile haben. Also wir wissen, dass wir in Prozessen denken müssen und nicht in Projekt und in Ergebnis. Und diese Prozesse sind eben verbunden mit der Teilhabe für alle, also den Zugang für möglichst viele in diese Projekte, um sie einfach nachhaltig tragfähig zu machen. Also die Akzeptanz auch über einen guten Teilhabe- und Beteiligungsprozess zu organisieren, ist ja entscheidend. Das ist sicher sozusagen bei einer IBA sowieso eine ziemlich kluger Ansatz, auf den Prozess zu setzen, weil es ja um das Neuerfinden, und damit meine ich sozusagen nicht ohne Sinn und Verstand einfach etwas Neues zu suchen, sondern also diese Veränderung zu begleiten. Das heißt, man muss ja einen Aushandlungsraum schaffen. Das meine ich mit diesem Prozess, den wir eben alle auch organisiert haben. Und die waren ganz unterschiedlich. Das sind auch nicht nur Pauschalphase Null Prozesse gewesen. Man hat wirklich manchmal anfangen müssen, überhaupt erstmal ein Betreibermodell für eine Idee zu entwickeln, wie zum Beispiel bei den Gesundheitskiosk, die auch ein IBA-Projekt gewesen sind. Und weil wir in den ländlichen Räumen sind und weil dort das Phänomen der Leerstände ja das prägende Bild auch in vielen Gemeinden ist, muss man auch die Finanzierungsmodelle, auch die langfristigen im Sinne des Betriebs überlegen und auch erfinden ein Stück weit, Und das hat dann auch stark zu unseren Aufgaben mitgehört, uns sozusagen zu überlegen, wie kriegen wir A, das Projekt, was manchmal auch gar nicht viel Geld gebraucht hat im Sinne des investiven, in der investiven Maßnahme, sondern im Sinne eher eines organisatorischen Modells, einmal umgesetzt und dann aber eben auch, du hast gefragt irgendwie, wie das mit dem Bahnhofladen war, irgendwie, ob der selbstständig funktioniert. Der funktioniert eben selbstständig, weil das irgendwie Teil war. Wie kann das, diese Genossenschaft überleben und nicht irgendwie am Ende eines Überzeitraums dieser Laden wieder zugeschlossen werden?
Ja.
Und das ist definitiv neben natürlich am Ende einem starken gestalteten Ergebnis, also einer echten Zukunftserzählung, die baulich, gestalterisch aus dem ländlichen Raum auch spricht. Also da, das will ich jetzt auch nicht vergessen, weil darum geht's ja, dieses Bild zu erzeugen eines modernen Lebens in der Provinz, um es mal zuzuspitzen.
Aber es ist nichts, was man da sagt, okay, das brauchen die jetzt und setzt es dahin, sondern wie du sagst, du hast ja gerade aus dem Raum spricht, das ist eigentlich sehr schön. Das heißt, also sie haben ihre eigene Sprache gefunden, um irgendwie das weiterzuentwickeln.
Ja, genau.
Sehr schön, ja. Kurz zu den Gesundheitskiosken. Also ich habe da auch mal einen Text drüber geschrieben. Ich finde das wahnsinnig toll, das Projekt. Und das funktioniert aber weiterhin.
Genau, also es sind 4 mittlerweile realisiert, eben in einer Region, das ist ja auch ein Verbund in dem Zusammenhang, unter der Stiftung Landleben und dem Verein. Also die Umsetzung der Kioske hat natürlich stattgefunden unter der Idee, dass eine lokale, also wirklich dörfliche, eine dörfliche Anlaufstelle für die älter werdende Bevölkerung in Fragen von Gesundheit und Pflegevorsorge und auch begleitend da ist und man nicht sozusagen in nächstgrößere Kreisstadt auch fahren muss, also man einfach diese Fahrt auch vermeidet und den Aufwand, der ja organisiert werden muss, gerade wenn es um die ältere Bevölkerung geht. Und sobald die da waren, und das sind ja richtig, also das ist Holzbau, versucht natürlich auch die Nachhaltigkeitsziele irgendwie zu erfüllen, und es sind erstmal sehr kleine Räume immer an den zentralen Haltestellen auch dieser Orte, aber die waren nicht zu 100% schon ausgelastet irgendwie, als sie realisiert waren,
verstehe.
Sondern die, also das meine ich mit dem, das ist sozusagen jetzt weiterhin von dem Verein Landengel eben die Aufgabe, sie mit weiteren Angeboten zu füllen, eine Fußpflege, mal irgendwie einem Spielenachmittag, was irgendwie über die Gemeinde hergestellt wird. Also diese Räume dann auch in einem guten Betrieb aufrechtzuerhalten und nicht nur mit dem medizinischen Angebot, das ist organisiert, da gibt's auch schon lange sozusagen diese Finanzierungs- und Programmstruktur dahinter, aber dass die mehr können als 2-3 Tage die Woche für ein paar Stunden eben die Gemeindeschwestern sozusagen aufzunehmen und die ärztliche telemedizinische Versorgung, das entdeckt man ja dann. Und dann ist plötzlich der Raum da und sozusagen weitere Ressourcen, die auch gefüllt werden.
Ja, es ist ja toll, also weil es ist ja Bushaltestelle, gleichzeitig dann eben Gesundheitsversorgung, und dann ist noch Potenzial für eigentlich mehr.
Genau.
Ja, deswegen ist es so ein tolles Projekt da. Ja. Jetzt möchte ich nochmal zu, die Ressourcen sind ja begrenzt, um solche Projekte umzusetzen im ländlichen Raum, ja. Und du hast mal bei einem Vortrag den Begriff kreatives Unterlassen, oder auch hier beim Eiermannbau war dieser Begriff weniger ist mehr. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären, was das sein kann.
Also da ist natürlich der Anlass, also vielleicht sind es auch 2 Anlässe. Das eine ist, ich rede immer von dieser Opulenz des Gebauten, also in Thüringen sowieso, da ist es ja auch noch irgendwie auf diese historischen Hinterlassenschaften der Schlösser, Burgen, wahnsinnigen Kulturräume, Kirchen, also das ist einfach in einem Ausmaß da in so einer Region, wo man sich ja schon fragt, wenn man dann die Nutzungsintensität dieser Räume sich gleichzeitig anschaut. Also das ist so vielleicht die eine Flanke. Und die andere ist natürlich unsere Frage der Zeit. Also wie kommen wir durch diese Klimakrise und wie reagiert das Bauen auch eben auf genau diese Fragen und diese Verursacherrolle, die wir als Bauende einfach eben auch haben. Und da ist man ja sehr schnell bei so einem Ressourcenbewusstsein und eben auch bei einer Frage vom Einsatz von Ressourcen. Also wenn ich irgendwie über diese Bauwende-Thematik vorgehe. Das heißt, dort sowieso mal die Standardfrage zu stellen und zu überlegen, was haben wir uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter drauf geschafft an Erwartungshaltung an unsere gebaute Umgebung. Also im Privaten wie im Bereich irgendwie unserer Arbeitsumgebungen oder eben der öffentlichen Bauten, das alles so einfach auch am Ende in eine materielle Ressource. Also es ist ja nicht nur ein Aufwand, sondern es ist auch am Ende drückt sich das auch in materiellen Ressourcen und in Kosten für irgendwie diese Gebäude aus. Und da mal abzuschichten, wir haben ja die Debatten des Gebäudetyp E oder des Hamburg-Standards, da mal abzuschichten, das haben wir sehr früh für uns im Zusammenhang natürlich auch immer mit den beteiligten klugen Planenden von Projekten gemacht. Hier beim Eiermannbau war das ja unter anderem das Büro Hausladen und Elisabeth Endres, die mit uns einmal durch diese Fabrik, diese ehemalige, gelaufen ist, die 5000 Quadratmeter Nutzfläche groß ist, und wir haben irgendwie alle gemeinsam gesagt, das werden wir jetzt hier bestimmt auch nicht einmal überformen mit irgendwie einer kompletten energetisch sanierten Hülle, die uns dann irgendwie auf 5000 Quadratmeter 21 Grad Arbeitsplatztemperatur schafft in einer Stadt mit 22.000 Einwohnenden. Und einem Gebäude, durch das wir gelaufen sind, was seit 1994 leer stand und einfach keine Nachfrage gezeigt hat. Da ist niemand reingegangen und hat es dauerhaft in Nutzung genommen. Das heißt, da kann man ja nicht anfangen und sagen, wir stellen für 3.500 Euro den Quadratmeter ein energetisch saniertes Denkmal wieder her, sondern man muss ja regelrecht anders damit umgehen. Und das haben wir hier versucht, indem wir 350 Euro pro Quadratmeter investiert haben. Da schreien manche Planer, wenn ich dann diese Zahl sage, weil das ja also geradezu nichts ist. Und wir haben ein Haus hergestellt, was ganzjährig nutzbar ist, was wunderbar funktioniert, zu 75% mittlerweile belegt und ausgelastet ist. Und ein Kulturort der Stadt Apolda mittlerweile ist und also auch aus sozusagen einer lokalen Identität heraus wieder zugänglich ist und auch wieder akzeptiert wird. Und das erfordert aber ein, du hast eben dieses kreative Unterlassen auch nochmal zitiert, das erfordert ja ein anderes Entwerfen. Also eben nicht aufzuschichten und zu sagen, das noch und das noch, und dann brauchen wir noch die Lüftung, und dann wäre schön irgendwie, wenn irgendwie diese Hitzetage auch irgendwie gut abgefedert werden, und wir brauchen noch den Sonnenschutz und sondern zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Bedürfnisse, wenn dieser Ort ein Kultur- und Arbeitsort ist? Und was haben wir für räumliche Bedingungen? Wie müssen wir technisch oder gebäudetechnisch darauf reagieren? Und wir sind einfach ganz, ganz weit runtergegangen und haben gesagt, wir müssen lüften können.
Die Basis.
Wir brauchen eine Arbeitsplatztemperatur an bestimmten Stellen, die natürlich irgendwie 21, 20 Grad plus irgendwie individuell auch steuerbar ist. Wir müssen dieses Haus am Ende auch erhalten. Also es geht auch darum, dieses Denkmal, dieses wertvolle Denkmal, dem gerecht zu werden. Und wir können alle natürlichen klimatischen Prinzipien dazu nutzen, Nachtabkühlung, Querlüftungen etc. Und haben dann eben mit dem Haus im Haus Konzept darauf reagiert und damit so ein bisschen vielleicht auch noch diesen gestalterischen Ansatz einfach mit reinbringen können, dass das auch attraktiv und inspirierend ist, wenn man dieses Haus benutzen kann.
Naja, und ihr habt ja durch diese, sagen wir, minimale Eingriffe, habt ihr die Struktur auch so erhalten mit ihrem Charme und dem charakteristischen Elementen. Das ist ja auch das Schöne eigentlich dabei. Ja, aber super, wenn das jetzt gut ausgelastet ist. Was mir auch aufgefallen ist, ist so dieser Umgang mit Wörtern, weil ihr sprecht nicht so gerne von Leerstand, sondern Leergut. Das finde ich eigentlich auch ein sehr schönes Veränderung in der Sichtweise.
Und das ist ja, also eine IBA hat ja so eine Art Dreiklang in ihrer Logik. Das eine ist dieser Veränderungsbedarf, der steht am Anfang. Das ist sozusagen damit auch der begründete Ausnahmezustand auf Zeit. Dann ist der zweite Punkt, eine IBA macht Projekte. Es geht um das konkrete Machen. Das sind dann, ich nenne die immer Lernorte, gesellschaftliche Lernorte. Das ist das Spannende, dass man alle Gruppen da irgendwie auch ein Stück weit zusammenbekommt, weil man tut ja meistens etwas in kommunalen Zusammenhängen irgendwie, wo sozusagen mehr als die unmittelbar Baubeteiligten gerade bei einem IBA-Prozess zumindest beteiligt sind. Und der dritte Punkt einer IBA ist, es geht um Sichtbarmachen dieser Themen, die da drin stecken in diesem Veränderungsprozess, und um die Skalierung davon und damit sozusagen die Werbung dafür, was getan wurde. Also ein IBA-Prozess ist sozusagen sowas von öffentlich und sowas von vermitteln die ganze Zeit, dass natürlich Sprache neben starken Bildern und anderen Mitteln, die uns mittlerweile alle zur Verfügung, gute Filme etc. zur Verfügung stehen, ist Sprache ja was ganz Entscheidendes. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie so eine Affinität in dem Team war, dass wir, uns haben das nämlich viele schon zurückgespielt, dass wir immer so mit besonderen Worten und Begriffen gearbeitet haben oder woher das jetzt wirklich kam. Also ich habe es zumindest jetzt nicht als strategischen Schritt irgendwie in Erinnerung. Aber klar muss man mit Sprache dann auch motivieren, also in so einen Prozess, der ja viel Kraft und viel Energie kostet, allen Beteiligten einmal auch sagen, wir wollen ja, dass wir diese Räume, diese leerstehenden Häuser anders sehen. Das heißt, wir müssen ihnen Label geben, damit man da hinguckt und irgendwie dieses gewerbliche Immobilienprojekt eben nicht so bezeichnet, sondern sagt, hey, liebes Leergut, was bist du eigentlich in Zukunft für uns?
Ich muss doch ganz kurz auf die politische Situation eine Frage stellen. Also in Thüringen, die Thüringer haben 33% AfD gewählt. Inwieweit hat das Auswirkungen auf eure Arbeit gehabt?
Na, die 33% waren, die waren nach IBA-Ende, aber natürlich ist die AfD stärker geworden in dem Zeitraum der IBA. Und ich hatte ja schon gesagt, dass eben so Regionen wie Thüringen, in Thüringen zumindest von der damaligen Landesregierung als politisches Projekt erkannt wurden und sie deswegen auch diese IBA gestärkt in ihrem Prozess in den letzten 5 Jahren auch politisch gestärkt wurde. Das haben wir sehr bemerkt, dass das wichtig war. Aber am Ende kann man auch nicht sagen, dass eine IBA eine politische Entwicklung wie eben dieses Landtagswahlergebnis aufhalten kann. Mhm. Diese IBA hatte einen gewissen Rahmen, auch finanzieller Art, aber ein Großprojekt in Jena für die Universität kostet mehr als das, was der IBA-Prozess in Thüringen über 11 Jahre gekostet hat. Das muss ich dazu auch mal sagen. Das ist im Verhältnis zu richtig massiven Investitionen lächerlich, ehrlich gesagt, wenn man dann doch denkt, man macht sozusagen in einem ganzen Land einen Innovationsprozess, der sich eigentlich um einen gesellschaftlichen Transformationsprozess dreht, aber entlang von baulichen Interventionen. Da hätte man viel, viel mehr Geld auch in die Hand nehmen, vielleicht auch sollen, um sehr viel früher sozusagen auf diese Fragen von Sichtbarkeit von Staat und Funktionsfähigkeit von Staat in der eigenen Lebensumgebung hinzuwirken. Alle sind immer schlauer mit jedem Tag mehr und auch wir machen uns natürlich große Sorgen in diesen politischen Zeiten, in denen wir sind. Aber wir sind der festen Überzeugung, das ist auch unsere Erfahrung, die wir gemacht haben im Laufe der IBA, dass es sehr viele sehr engagierte Menschen in diesem Land gibt, die nicht AfD wählen und die sich durchaus auch komplex mit Rahmenbedingungen und Polykrisensituationen, in denen wir ja alle stecken und auch nicht unbedingt immer eine Lösung haben und auch überfordert sind in vielen Teilen, aber trotzdem komplex auseinandersetzen können und wissen, ich frag mal lieber irgendwie jemanden, als irgendwie sich zurückzuziehen und sagen, ich bin jetzt Protest. Mhm. Und sich sozusagen dem auszusetzen und vor Ort zu gehen, das, was ich vorhin auch gesagt habe, hinzugehen und miteinander die Dinge irgendwie vielleicht weiterzubringen und irgendwie eine gemeinsame Lösung zu suchen, das klingt jetzt vielleicht naiv, aber ich glaube, wie sollen wir es denn anders machen? Wir können jetzt uns sozusagen die Situation anschauen und resignieren oder wir können einfach versuchen, mit unseren Mitteln und unsere Mittel, also meine zumindest als Architektin oder als vielleicht auch Gestalterin von Regionen, sind nun mal Prozesse und also das Wirken in einer gebauten Umwelt, aber im Sinne eben einer sozialen Aufgabe, sich da klar zu werden, dass das am Ende auch eine Wirkung hat und dass man das mit Menschen macht und damit Menschen vielleicht auch wieder irgendwie stärkt in ihrem demokratischen Selbstverständnis, das glaube ich schon, ohne es aber zu überfordern irgendwie in der eigenen Aufgabe. Aber das zum Beispiel, und das finde ich wirklich auch noch ein wichtiges Conclusio aus diesem IBA-Prozess, eine Landesregierung entschieden hat, dass diese IBA endet, weil IBAs enden müssen, Ausnahmezustände müssen irgendwann vorbei sein, weil alle sonst sind sowieso erschöpft und man kann nicht dauerhaft diesen Teilbeschleuniger.
Man muss sowas dann auch irgendwie auch ein Resümee ziehen können, ja.
Genau, und jetzt ist sie ja damit auch überhaupt erst kommunizierbar so wirklich. Ja. Aber dass eine Landesregierung in dem Moment und auch vorbereitend mehrere Jahre vor dem Ende der IBA versteht, dass es auch darum geht, eine Verstetigung für solche Strukturen, nicht im Sinne des Projektentwicklungsprozesses, sondern im Sinne der Erfahrungen, der Netzwerke, die da sind, des Pflegens der Netzwerke, das Skalieren und auch strukturwirksam Machen der Erfahrung, die wir in den Projekten gemacht haben, auf die Fläche von Thüringen, so eine Struktur weiter zu finanzieren und sie auch so institutionell in den Haushalt zu bringen, in der Förderung. Das zeigt ja, dass da wirklich auch ganz viel auf der Landesseite an Verständnis gewonnen wurde für das, was eine IBA als IBA getan hat, aber was wir jetzt, und wir sind jetzt als Stiftung Baukultur da unterwegs.
Du sprichst jetzt von der Stiftung Baukultur Thüringen, die praktisch Fortsetzungsprojekt ist oder das so ein bisschen diese Strukturen weiter betreut.
Genau,
oder?
Also ich sage es immer, ich nehme nicht gern den Begriff Fortsetzung, weil es wirklich was anderes ist. Und es ist eben auch, es geht nicht um Projektentwicklung in der Stiftung Baukultur, sondern es ist viel stärker der Partner für Transformation in Thüringen vielleicht. Ich habe immer das Bild der Flipperkugel, die sozusagen ihre Energie aus wirklich dem Veränderungsbedarf zieht und einfach alle Spieler, die in Thüringen auf der Landkarte sind für Veränderungen, das ist Politik, das sind Hochschulen, das sind Verbände, das sind natürlich BauherrInnen und NutzerInnen und weitere Institutionen, anspielen kann und sagen kann, wir müssen was ändern, wir müssen was ändern, wir müssen was ändern und auch vielleicht irgendwie immer mal Anfänge von Lösungen mitbringt und dann sich auf den Weg macht. Aber auf der Ebene über dem einzelnen Projekt, also im Sinne von, wo müssen wir vielleicht irgendwie strukturell irgendwie ran und das machen ja verschiedene und nicht nur Politik und Verwaltung auf einer ministeriellen Ebene. Und trotzdem auch gleichzeitig neben sozusagen, das ist sozusagen die eigene Agenda der Stiftung, Baukultur zu fördern. Und für mich ist Baukultur heute Bauwende. Also wir müssen diese Bauwende schaffen, sonst reden wir auch nicht mehr über Baukultur. Ist es auch die Aufgabe der Stiftung Baukultur, kommunikativ für das IBA-Erbe zuständig zu sein. Mhm. Und ich verknüpfe das einfach, vielleicht auch, weil ich das schlicht halten möchte und mir das so auch am leichtesten fällt, weil ich sage, das IBA-Erbe ist der Nährboden für das, was wir jetzt natürlich auch nochmal erweitert und vielleicht auch vielschichtiger in diesen Prozessen der Stiftung mit aufnehmen, auch in den Vermittlungsprozessen, weil wir diese konkreten Bilder, die konkrete Erfahrung, die konkreten Menschen, die das gemacht haben, hier in Thüringen sitzen haben, die alle diese Erfahrung gemacht haben, die wir fragen können, die Multiplikatoren für irgendwie auch Transformation sind und die guten Geschichten miterzählen können. Das ist ja eine wahnsinnig, also eine ideale Ausgangssituation, wenn man ehrlich ist. Und das macht Thüringen, finde ich, auch zum Vorreiter gegenüber anderen Bundesländern, die auch tolle Strukturen haben und sich irgendwie da auch auf diese Prozesse einlassen. Aber 10 Jahre IBA vorne weg gehabt zu haben, das ist natürlich irgendwie eine andere
Weil die Strukturen einfach schon vorhanden sind und die Erfahrung, wie du sagst. Genau. Ja. Aber gibt es jetzt für die nächsten, sagen wir nicht 10 Jahre, vielleicht 5 Jahre, gibt es irgendwie so Ziele? Du hast jetzt die Bauwende gesagt. Gibt es irgendwie, wo man sagt, das möchte man gerne erreichen oder das steht jetzt mal an vorderster Front?
Also an vorderster Front würde für mich tatsächlich dieses zirkuläre, ressourcenbewusste Bauen in einem Land wie Thüringen gehen, weil es also den Umstieg haben wir trotzdem nicht geschafft generell. Also dass wir hier mit den nachwachsenden Rohstoffen, mit den Rezyklaten, mit den Beständen wirklich arbeiten. Und meine Landesregierung sagt 100% entweder Bestand oder Materialressource aus Bestand oder aber nachwachsender Rohstoff. Also das wäre ja irgendwie, das finde ich schon dann ein Ziel. Und was aber da vorne wegsteht, und deswegen ist es so kompliziert mit so einem, was erreichen wir jetzt in den nächsten 10 Jahren, ist, das ist ein kultureller Prozess.
Ja, ja, verstehe
und das
schon.
Und das ist das auch,
ja,
was die IBA eben komplex versucht zu erklären. Wenn wir nicht alle davon überzeugt haben, dass das auch nicht mehr anders geht, dann wird es nicht gelingen.
Ja, ja. Ja, das ist eigentlich ein super Schlusswort. Kann ich jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich sage vielen Dank, Katja.
Ich danke auch.
Das war Katja Fischer von der Stiftung Baukultur Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Katja sagte ja eben, wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind, die sich für ihre Räume engagieren und sich an die Seite dieser Menschen stellen. Ich finde das ein kluger Gedanke, den man auch auf viele andere Bereiche übertragen könnte. In diesem Zusammenhang schaut euch auch die sogenannten Gesundheitskioske in Thüringen an. Das sind freistehende, hölzerne
Pavillons, die mitten in den Dorfzentren stehen. Die sind Bushaltestelle, Arztzimmer und längst auch Treffpunkt zugleich. Das Projekt zeigt auf eindrucksvolle Weise, was gesellschaftliches Engagement bewirken kann. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und noch ein zweiter Tipp. Hört auch ruhig nochmal rein in die Folge 15 von Morgenbau. Da habe ich mit Elisabeth Endres gesprochen. Sie ist Professorin für Gebäudetechnologie und hat den Umbau des Eiermannbaus in Apolda begleitet. Über den haben wir ja auch gerade gesprochen. Hat euch die Folge gefallen? Dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr unseren Podcast weiterempfehlt, ihn auf Spotify liked oder uns monetär unterstützt via Steady. Ich sage euch jetzt vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.